Bulli, der Eishockey-Podcast. Bulli, der Eishockey-Podcast. Wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode. Die erste Episode Pulscheck DEL in der neuen Saison. Und da begrüße ich natürlich unsere beiden Experten Markus und Stefan. Grüße euch.
Servus.
Hallo.
Ja, erste Folge. Wir hatten ja jetzt keine Saisonvorschau. Wir wollen heute mal so ein bisschen einsteigen. Ihr kennt es ja, liebe HörerInnen da draußen, dass wir pro Episode ein paar Teams analysieren. Jetzt haben wir 4 Spieltage hinter uns und haben mal gedacht, ja, so eine erste Analyse von dem Team ist ein bisschen früh. Deswegen wollen wir so ein bisschen in die Themen der Liga einsteigen. Und da haben wir uns ein paar rausgesucht, die wir jetzt so, ja, quasi, das ist quasi alles Bulli-Team, wenn man so möchte, ein bisschen besprechen möchten. Wir schauen nach Frankfurt, Mannheim, Berlin werden wir natürlich besprechen. Wolfsburg müssen wir drauf blicken, was denn da los? Dresden, ob es eine Momentaufnahme ist, und dann kommen wir vielleicht noch zu ein, zwei zusätzlichen Themen. Da schauen wir mal, wie es die Zeit erlaubt. Markus, erste Frage an dich. Die ersten Spieltage sind gespielt. Was hast du für einen Eindruck von der DEL?
Ich bin tatsächlich überrascht, wie unvorhersehbar es war für mich. Also ich habe einige Überraschungen, über die wir auch noch sprechen werden, erlebt. Unter anderem Berlin, was da so passiert ist, Frankfurt, was passiert ist. Also ich finde es sehr spannend aktuell.
Stefan, bei dir auch. Also wir sind ja bei Bulli immer sehr stark mit Vorhersagen. Die ersten 4 Spieltage, wie gesagt, gespielt. Wir gehen ja gleich noch auf Wolfsburg ein. Da haben wir ja ein bisschen was auch vorhergesagt. Wie siehst du die Liga derzeit nach 4 Spieltagen?
Das ist schwer einzuschätzen. Also es sind Ergebnisse, die man erwartet hat, welche, die total aus der Reihe tanzen, Spielverläufe, die überhaupt eigentlich vom Ergebnis nicht zusammenpassen. Da ist noch viel im Argen und viel, ja, oder eher wenig Eingespieltes, glaube ich, dabei. Mhm. Da brauchen wir noch vielleicht 2-3 Wochenenden.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt in die Themen. Markus hat es ja schon angesprochen, wir schauen nach Frankfurt. Absoluter Horrorstart der Löwen, 4 Spiele gespielt, 8:23 Tore, das Torverhältnis, 0 Punkte. Entsprechend, auch wenn wir auf die Ergebnisse schauen, da ist halt am ersten Spieltag, ich glaube, der sticht vor allem ein bisschen hervor, eine Heimniederlage 1:9 gegen Wolfsburg in Straubing verloren, dann zu Hause gegen Dresden und auch zu Hause gegen Schwenningen. Markus, Frankfurt, was ist da los? Also es gab ja schon ein bisschen Unruhe, muss man ja vielleicht dazu sagen. Trotzdem, wenn man sich den Kader so anschaut, hast du damit gerechnet, dass die ersten 4 Spiele, auch wenn man jetzt mal die Teams, gegen die die Löwen Frankfurt gespielt haben, so ein bisschen mit in die Bewertung nimmt, dass das tatsächlich so ein schwerer Start wird für die?
Also ich finde, der Kader ist nicht so gut wie vielleicht die letzten Jahre, aber trotzdem, angesichts des Auftaktprogramms hätte ich mehr erwartet. Gerade gegen den Liga-Neuling Dresden muss da natürlich ganz anders aufgetreten werden. Auch gleich beim Heimauftakt sich 1:9 abschießen zu lassen, sagt einiges aus. Also für mich ist das einzig akzeptable Ergebnis eigentlich das Spiel gegen Straubing. Schwenningen, okay, wenn die einen guten Tag haben, läuft das auch so, ist in Ordnung. Aber ja, insgesamt, ich glaube, die Art und Weise, wie man verloren hat, ist einfach sehr überraschend für ein DEL-Team.
Stefan, siehst du auch kaderstrukturelle Probleme in Frankfurt?
Ja, nicht nur strukturell, also auch Probleme mit dem Talent eher.
Bock verloren unter anderem?
Auch, ja, Bock, Nabravnik. Ich war jetzt kein Riesenfan von beiden, aber ich finde auch, dass man sie nicht adäquat ersetzt hat, also nicht mal so. Und wenn man auf die Torhüter schaut, war das eigentlich auch vorhersehbar, dass das zumindest am Anfang Probleme verursachen könnte. Also überrascht darf man davon nicht sein. Und dazu kommt halt dann auch noch, dass halt der überragende Spieler Carter Brownie halt auch älter wird und jetzt 36 ist. Und dadurch, glaube ich, kommt so eins zum anderen. dazu, wie du gesagt hast, es gab viel Nebenkriegsschauplätze. Lauritzen nenne ich jetzt mal, Olkinora natürlich noch prominenter. Das sehen die anderen Mitspieler natürlich auch. Und ich weiß nicht, wie viele da noch unbändigen Willen haben, sich für den Verein den Hintern aufzureißen. Und leider muss man sagen, sind die Leidtragenden dann die Fans.
Mhm. Kann sich das noch kurzfristig ändern? Also im Prinzip, wenn es schlecht läuft, ist natürlich gleich der Trainer in der Diskussion. Bloß, ich finde, in Frankfurt ist das noch so die Konstante, oder?
Ja, also es ist schwierig. Also ich finde schon, jetzt jedes Spiel ist besser geworden, prinzipiell. Trotzdem fehlt mir der Glaube, dass es mehr wird als ein Kampf um Platz 14, 13. Ich glaube nicht, dass sie irgendwo in die Nähe von Playoff-Plätzen kommen. Mhm. Also ich würde sie nicht komplett abschreiben und sagen, okay, hier haben wir unseren sicheren Absteiger. Für mich ist tatsächlich so ein bisschen die Frage, ob sie auf dem Torwartsektor nochmal nachlegen. Da wäre zumindest Alavena noch verfügbar. Hat jetzt zwar auch keine Bäume bis jetzt ausgerissen in der Liga, aber er ist ein guter, talentierter Junge. Wäre für mich nochmal eine Chance, vielleicht seine letzte Chance dann tatsächlich. Aber so kann man eigentlich meiner Meinung nach weder im Tor weitergehen noch mit anderen auf den anderen Sektoren. Allerdings hat man auch schon einige Ausländerstellen und der deutsche Markt ist, glaube ich, sehr, sehr überschaubar, ohne es genau zu wissen.
Nächsten Gegner von Frankfurt, Nürnberg, also zu Hause gegen Nürnberg, in Mannheim, in Iserlohn und zu Hause gegen Köln, Markus. Ist ja auch mal eine Ansage auch, ne?
Eben, das weitere Programm wird nicht leichter. Du kannst irgendwie hoffen, ja, Iserlohn, dass du da was holst. Aber gerade gegen Mannheim oder Köln wird es extrem schwer. Und ich finde, der Gesamteindruck aktuell ist einfach so desolat. Also du merkst, es ist das Team mit der niedrigsten Zweikampfquote, dafür mit den meisten Strafen. Es funktioniert kein einziges Special Team und so. Also es fehlt ja an allen Stellen. Mhm. Und da ist halt die Frage, wie kommst du auch mental aus dem Loch raus? Ich meine, sie haben unfassbar viel Puckbesitz, aber sie machen überhaupt nichts draus. Klar, man kann nur sagen, es sind jetzt 4 Spiele und Statistiken sagen nichts aus, aber es zeichnet ja trotzdem ab, was in dem Spiel grundlegend falsch läuft. Mhm. Und das wirst du auch nicht von heute auf morgen ändern können.
Wo gehst du denn hin? Was mir sehr stark aufgefallen ist, beim Zuschauen, ich muss sagen, ich habe mir keine Statistiken oder irgendwas rausgesucht, aber was mir enorm aufgefallen ist, ist halt die defensive Zuordnung. Gerade jetzt im Spiel gestern, ich glaube, jetzt aus der Hüfte raus ist vielleicht nicht genauso, aber fast jedes Tor stand der Spieler alleine vorm Tor. Und das, also, das, wenn der einmal im Spiel passiert, dann hast du schon richtig gepennt, aber nicht 4-5 Mal. Und das ist auch nicht das erste Spiel, dass es so ist. Ich glaube, wer war das am ersten Wolfsburg. Spieltag? Wolfsburg 3 ja. auf 0-0. Also, das sieht man auch selten. Klar, Wechselfehler, glaube ich, war es, aber es kann immer mal passieren, aber es ist halt sehr symbolhaft.
Ja, dann setzt natürlich der Frust mit ein.
Ja, klar. Bin mal gespannt, analog zu Korn Neuer bei Bayern, ob es irgendwann die Frankfurter Fans das Banner keinen Bock hochhalten.
Boah. Also da weiß ich jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll, Markus. Erste Folge und der Stefan haut schon wieder so einen raus. Also ja, unfassbar. Ja, wo geht's denn hin? Also es ist tatsächlich irgendwie schon ein bisschen schwierig vorherzusehen, finde ich. Aber trotzdem, ihr habt schon eure Eindrücke so ein bisschen geschildert. Ich meine, es sind 4 Spiele gespielt, kann ja noch alles passieren, Stefan.
Also ich habe sie von Anfang an ganz unten eingerankt. Für mich von Anfang an, Iserlohn hat Potenzial in beide Richtungen. Das ja. ist wieder ein Komplettumbau und kann gut gehen oder kann schlecht gehen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es schlecht geht. Schauen im Moment eigentlich ganz gut aus, muss man auch sagen. Aber auch da auf der Torhüter-Position sehe ich da eventuell ein Problem, weil man, glaube ich, zu lange an Jenike eventuell festhält. Ich glaube, sie kämpfen mit Iserlohn. Vielleicht noch Dresden. Muss man jetzt schauen, wie es nach dem Brett an Auftakt bei Dresden weiterläuft. Um Platz 12 bis 14 Maximum. Ich gehe eher auf 13, 14.
Ja, ich gehe grundsätzlich mit. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, ob und wie schnell sie jetzt eine Wende einleiten können. Also daheim gegen Nürnberg hast du schon die Möglichkeit, vielleicht das Ganze ein bisschen besser zu gestalten. Wenn du dann vielleicht Iserlohn im schlechten Moment erwischt und so und ein paar Punkte zumindest holst und jetzt nicht da weiter mit null Punkte rumdümpelst, dann kann das auch wieder ein bisschen einen Aufwärtstrend geben. Mhm. Aber ansonsten auch, ja, 12 bis 14 trifft es, glaube ich, ganz gut.
Mhm. Dann schauen wir mal zu dem bisherigen Topspiel, wenn man die beiden Mannschaften so gesehen hat. Also vom Namen her Mannheim gegen Berlin. Das ist ja immer mit einer gewissen Brisanz auch geprägt, dieses Duell. Stefan, was ich dabei nicht verstehe, natürlich ist eine gewisse Rivalität da. Jetzt ist es der dritte Spieltag gewesen und natürlich überschattet dieses Spiel dieses krasse Foul. In erster Linie natürlich gute Besserung an Esposito, ist ja auch schon aus dem Krankenhaus wieder entlassen worden und wie gesagt, da entsprechend gute Besserung. Wie siehst du dieses Duell? Ich habe irgendwie das Gefühl, also jetzt abgesehen von dem Ergebnis, was natürlich auch krass war, irgendwie finde ich, dass dieses Duell sportlich schon natürlich was hergibt, aber ist immer mehr in solche Aktionen irgendwie abdriftet.
Ja, es schaukelt sich halt ein bisschen hoch. Aber man kennt das aus der NHL auch ein bisschen. Es ist halt eine harte Rivalität, aber ich muss trotzdem sagen, das Spiel war sehr, sehr gut. Also ich habe mir das Spiel tatsächlich noch in der Nacht angeschaut und das war ein richtig geiles Eishockeyspiel. Klar war der Check eine Riesenfrechheit und ich glaube, alle sind wir uns einig, dass 6 Spiele da einfach keinerlei Relation sind. Aber was mir einfach dabei auch zu kurz kommt, auch für Bennett ist ein Spiel nur zu wenig. Ja, Esposito hat ganz schlimm ausgesehen, aber so was ich jetzt bis jetzt höre, ist Ronning eventuell länger raus als Esposito. Darüber redet überhaupt gar keiner. Wie gesagt, ich möchte keinen Check klein machen, aber in dem Spiel waren 2 ganz, ganz dreckige Aktionen, die beide zu wenig bestraft wurden und bei denen beide Spieler zu Schaden gekommen sind. Und da verstehe ich es einfach auch nicht. Wir hatten im Sommer einen Spielgerichtspodcast mit Stefan Felkowski, der uns das super erklärt hat und der uns auch gesagt hat, es gibt Strafen auch auf Basis der Verletzung, die daraus resultiert. Ich weiß nicht, warum man da anfangen will, dann irgendwann mal mehr Strafen zu geben. Vielleicht gab es einfach auch eine limitierende Rolle in der Art des Fouls, dass Behinderung festgelegt ist, 6 ist maximal. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ja, ich möchte eigentlich auch gerne so das Licht auch ein bisschen auf Bennett lenken und die Mannheimer. Es ist auch jetzt, dass nicht nur Mannheim-Berlin das ausgeartet ist, sondern wenn wir uns erinnern, auch in den Playoffs gegen München. Wie gesagt, es ist eine harte Rivalität, aber gerade Esposito und Mannheim ziehen diese Spiele im Moment an und es kommt halt nicht von ungefähr, aber trotzdem war es ein sehr, sehr gutes Spiel
beider Mannschaften. Wir hatten ja bei Insta auch eine Umfrage, wie ihr da draußen es gesehen habt, auch in Bezug eben auf die Anzahl der Spiele Sperre und da war tatsächlich auch der Tenor, es war natürlich viel zu wenig. Markus, wie siehst du die ganze Geschichte? Bist du auch da bei Stefan? Also ich glaube, über das Foul muss man ja nicht diskutieren.
Ja, also alle Umstände, die bei der Bestrafung hinzugezogen werden, treffen ja zu. Also der Puck ist lange weg, Esposito schaut in eine andere Richtung und so weiter, Körperspannung lässt nach, bla bla bla, Verletzung ist gegeben. Von dem her gehe ich da komplett mit dem, was Stefan gesagt hat, dass 6 Spiele zu wenig sind. Die Frage ist natürlich, wie hoch gehst du dann? Das muss ja alles irgendwie eine Relation haben. Aber ja, auch weil der Täter, sage ich mal, kein Unbekannter ist, hätte man da von mir aus schon noch mal ein paar Spiele drauflegen können.
Ja. Trotzdem, Stefan hat es ja gesagt, Qualität bisher gut. Auch die Spiele der Mannheimer bisher 4 Wins in 4 Spielen. Ganz kurz da auch noch mal hingeschaut. Das ist ja das, was wir auch jedes Jahr auch so ein bisschen anmerken, Kader super, wahrscheinlich mit einer der Besten der Liga, wenn nicht sogar der Beste der Liga, wenn man auf die Namen guckt. Funktioniert es jetzt, Stefan?
Ja, ich denke schon. Jetzt, ja, im Moment. Wichtig ist für mich eine Achse, die da drin ist, mit Franz Ripp, der überragend wieder hält. Also es macht einfach so weiter und das hatte man in den letzten Jahren nicht, so einen starken Goalie. Mit Nick Mettinen, der eine brutale Granate einfach hat. Ich hatte schon wieder fast vergessen. Ich wusste noch, dass er viel Tore gemacht hat und auch sehr, sehr offensiv gespielt hat. Aber was für eine Rakete, der da rauszaubert, ist schon brutal. Und mit Schütz vorne drin, wo alle irgendwie über den Sommer anscheinend vergessen haben, wie schnell der ist, und völlig überrascht dann jedes Mal in den Konter reinlaufen.
In wie viele Sekunden waren es? 3 Sekunden im ersten Spiel?
Mal 6, glaube ich, oder so. Also es hätte doch schneller gehen können. Also ich bin schon enttäuscht. Nee, also Spaß auf zur Seite. Also erstes Spiel, so ein Einstand ist natürlich Wahnsinn. Aber diese Achse ist, glaube ich, ganz wichtig. Im Moment läuft super und es schaut auch der Kader viel harmonischer zusammengestellt aus. Nicht nur auf Namen, obwohl halt eigentlich die Namen wieder überragend sind. Ich bin nur gespannt, ob man nicht in alte Fahrwasser zurückfällt, wenn die erste Delle so in das Konstrukt reinkommt. Ob dann die alteingesessenen Spieler wieder für Unmut in der Kabine sorgen und ob das Ganze dann nicht wieder kippt. Ich glaube es nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Mannheim dieses Jahr die Kurve kriegt. Aber die Gefahr, solange diese Spieler im Kader sind, sind halt immer gegeben.
Markus, dein Eindruck?
Ja, derselbige. Also ich kann mich eigentlich nur wiederholen, aber das ist ja Teil des Ganzen. Die Gefahr ist da. Die Frage ist halt, wie geht man damit um? Insgesamt bei dem Spiel ist es ja auch so die Frage, welche Rolle fällt den Schiedsrichtern zu? Hätte man da vielleicht schon von Anfang an ganz anders agieren können oder auch müssen? Ich meine, das Spiel ist ja losgegangen mit einer Prügelei von 4 Leuten, die ja abgesprochen war. Nach 6 Minuten Spielzeit kommt die nächste Schlägerei. Also man merkt ja, da ist es hitzig. Ist die Frage, was man da in der Situation der Schiedsrichter dagegen tun kann. Sollte man früher eingreifen? Sollte man, um Spieler zu schützen, natürlich auch schneller andere rausnehmen? Ja, das ist, glaube ich, eine schwierige Diskussion, weil Fans das natürlich auch sehen wollen und da immer beide Seiten ja sehr für streiten, was jetzt richtig ist und was nicht.
Ja, weiß ich nicht. Also ich kann jetzt für mich sagen, ich möchte sowas ehrlicherweise nicht sehen. Ich bin jetzt auch überhaupt kein Fan davon. Wie würdest du die Mannheimer so bewerten? Also wie gesagt, Grundlage sind die ersten 4 Spiele. Wie es Stefan schon gesagt hat, schaut sehr stabil aus. Klappt es deiner Meinung nach jetzt mal dieses Jahr, dieses Kader-Building, was sie seit Jahren auch versuchen?
Ja, bisher sieht es natürlich wahnsinnig gut aus. Du spielst perfekt, 4 Spiele, 4 Siege. Wirkst unheimlich dominant gegen den Meister. Also bisher sieht alles perfekt aus. Die Frage ist halt bei Mannheim, ob sie es so halten können. Aber nach aktueller Einschätzung würde ich es ihnen auf jeden Fall zutrauen.
Dann schauen wir noch mal zu den Grizzlies Wolfsburg. Stefan und ich waren ja zu Gast, beziehungsweise durften unsere Einschätzungen abgeben bei einem Videoformat von Top Hockey Deutschland. Viele Grüße da auch hin. Danke nochmal, dass wir da teilnehmen durften. Und da wurden wir gefragt, ich glaube, das war der Hot Take, oder Stefan? Oder die Überraschung, die wir da benennen können. Und wir haben dann gesagt, ja, dass Wolfsburg den Sprung in die Top 6 schaffen könnte. Und wenn man bei Bulli bei uns unsere Vorhersagen kennt, weiß man, so wirklich drauf setzen sollte man nicht. Aber wir haben natürlich trotzdem unsere Einschätzung abgegeben. Derzeit sieht es sehr gut aus für Wolfsburg. Stefan, magst du kurz erklären, was da unsere Gedanken waren, warum es passen könnte in Wolfsburg?
Ja, also ich habe halt prinzipiell den Kader gesehen und habe mir gedacht, da ist viel Potenzial drin. Das Ethan Prowse zurück, der war in München schon gut. Ich verstehe
Nachverpflichtung nicht, damals, glaube ich.
Genau. Ich verstehe nicht ganz, warum er jetzt in Wolfsburg gelandet ist, weil das Potenzial wäre für andere Vereine noch da gewesen, nicht in Deutschland, sondern in der höheren Liga. Also nicht wegen Wolfsburg in Deutschland, sondern eigentlich eher in die Schweiz oder so, hätte ich gedacht.
Hat er nicht sogar nach München noch NHL-Spiele gemacht?
Ich denke ja, ich weiß es nicht auswendig, aber er ist auf jeden Fall nach Nordamerika in die AHL zurück und in eine Organisation der NHL, wie man ja so immer so schön schreibt. Und meines Wissens nach hat er in Wolfsburg auch nur einen Einjahresvertrag. Also da steckt irgendwas dahinter.
Ja,
Und er spielt
tatsächlich
auch jetzt
in
wirklich gut.
Buffalo ganz kurz hat er noch 4 Spiele gemacht. 2021 in München gewesen und dann bei den Buffalo Sabres 21-22 4 NHL-Spiele gemacht, ein Tor erzielt. Ganz kurz zur Vollständigkeit halber.
Ja, und jetzt hat er schon 5 Vorlagen in 4 Spielen.
Ja,
Also,
sieht
das
gut
ist
aus.
genau seine Rolle. Und zusammen auch mit Melchiori, der im Moment sehr, sehr gut funktioniert, ist es halt ein Top-Verteidiger-Duo. Und dann hast du vorne mit Lambert und Chupani zwei, die absolut klicken. Und dazu dann noch Chrobot jetzt hinten raus, der, glaube ich, jetzt schon sein Punkte hoch haben dürfte, gefühlt in der Karriere. Mal schauen, ob das alles so bleibt. Aber ja, sieht sehr gut aus und macht Spaß, ihnen zuzuschauen. Ich gönne es den Wolfsburgern auch, nachdem die ganzen Gerüchte letztes Jahr waren, dass sie ja dieses Jahr gar nicht mehr in der Liga spielen, eventuell. Auch wenn es viele natürlich, weil sie näher dran sind, besser wussten. Sicher kann man sich nie sein und die Angst ist sicher nicht kein schönes Gefühl. Da dürfen Sie gerne mal jetzt so 2, 3 Monate da auf einer Welle schwimmen. Ich glaube, dass Ihnen am Ende die Luft nicht ganz reicht und Sie wieder so um den Platz 6 hart kämpfen müssen. Aber der Hintergedanke war einfach so, wenn das klickt und bis zum Ende, sagen wir auch von Verletzungen einigermaßen verschont bleiben, dann ist es absolut eine Top-5-Mannschaft.
Weiteres Highlight in Wolfsburg ist natürlich der fantastische Podcast Free and Free Overtime mit Sven Grosche. Unter anderem schöne Grüße da an dieser Stelle, muss man natürlich auch hier noch sagen. Markus, siehst du es ähnlich? Hat vielleicht auch so der Start gegen, haben wir jetzt ja gerade gesagt, gegen die Löwen Frankfurt, 9-1 auswärts, auch so ein bisschen Antrieb gegeben in den Spielen gegen Nürnberg, gegen Ingolstadt hat man jetzt verloren, aber auch gegen Dresden gewonnen. Dass das auch so ein bisschen auch so ein perfekter Start einfach war für die Wolfsburger.
Ja, perfekter Start schon. Man muss aber auch sagen, finde ich, dass der Spielplan und so ein bisschen das Momentum, finde ich, auch die Einschätzung der Wolfsburger Mannschaft verfälschen. Also, dir kommt es einfach super gelegen. Da kommt ein desolates Frankfurt, da kommt der Liga-Neuling Dresden und so. Das sind Gegner, gegen die spielst du aus Position von Wolfsburg gerne. Das ist kein Problem. Ich finde dann so, diese Niederlage gegen Ingolstadt zeigt aber, dass es eben nicht ganz oben rauf gehen kann. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Wolfsburger sich mit Platz 6 schon schwer tun werden. Also ich sehe sie eher tatsächlich unter 6. Auf Pre-Playoff-Plätzen ja, klar, weil sie trotzdem eine gute Mannschaft sind. Aber aktuell glaube ich, ist einfach dieser Flow, der ja super passt und es stimmt einfach alles. Aber ja, ob man das halten kann, das wird ausschlaggebend sein.
War ja auch ein Hot Take. Also es ist ja auch was vielleicht nicht ganz so wahrscheinlich ist, aber was vielleicht eintreffen könnte, Stefan. Ja, also
Ja,
das, ich verstehe,
absolut.
was Markus meint. Und auch wenn man sich die Kaderstruktur anschaut, wir haben ja auch gesagt, da muss viel funktionieren, dass eben das auch mit Platz 6 klappen würde. Und ich weiß auch nicht, ob es jetzt das absolute Saisonziel ist, der Wolfsburger da auf Platz 6 zu schauen. Ich glaube, der ist eher, ja, Playoff-Teilnahme.
Ich finde schon, dass man den Anspruch haben sollte, Platz 6 zu holen, zumindest. Ob es jetzt für die 5 reicht, glaube ich jetzt auch nicht. Ich glaube, wie Markus sagt, sie werden hart um die 6 kämpfen und am Ende entscheidet einfach, ob sie, glaube ich wirklich tatsächlich, ob sie verletzungsfrei bleiben. Wenn sie wieder viele Verletzungen sammeln, dann glaube ich, werden sie sich auch hart tun mit dem Kampf. Dann geht es tatsächlich eher auf 8, 9. Aber ich glaube auf keinen Fall, dass sie wieder außerhalb der Playoffs landen und auch, sagen wir mal, mit Platz 10 nichts zu tun haben. Ich glaube auch tatsächlich, irgendwo 6, 7 wird es wahrscheinlich werden.
Ein Team, das ihr schon angesprochen habt, beziehungsweise der Markus, Dresdner Eislöwen, Liga Neuling, erster Win im dritten Spiel gegen Frankfurt. Wie bewertet ihr bisher so die Auftritte der Eislöwen mit Berlin, Ingolstadt, Frankfurt und Wolfsburg, sind da schon auch ein paar Bretter dabei gewesen, Markus, ne?
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist für mich genau das Gegenteil zu Wolfsburg. Die haben nämlich einen sau ungünstigen Spielplan bekommen, als Neuling Berlin-Ingolstadt Wolfsburg vor die Nase gesetzt zu kriegen. Ist hart. Ich meine, klar, du musst dich gegen jede Mannschaft beweisen, wenn du in der Liga spielen willst. Aber ich glaube, den Dresdnern wäre es auch gelegen gekommen, wenn sie zuerst gegen, keine Ahnung, Augsburg, Iserlohn und Co. hätten spielen dürfen.
Gut, dass du jetzt Augsburg gesagt hast.
Ja, ich bin der realistischen Einschätzung. Naja, aber das ist ja das, worum es den Dresdnern gehen wird. Also die werden einfach nur versuchen, nicht Letzter zu werden, genauso wie manche andere Teams das eben auch machen müssen. Und da haben sie jetzt am Anfang natürlich einfach ein bisschen Pech gehabt. Also ich finde, wenn man Dresden zuschaut, ist es nicht so schlimm, wie es jetzt in den Ergebnissen vielleicht aussieht. Und dann haben sie eben gezeigt, dass sie gegen Frankfurt auch gewinnen können. Also sie haben das Potenzial. Klar, es wird irgendwie immer drüber gesprochen, naja, relativ alte Mannschaft und so weiter. Aber ich glaube, das kann ein, zwei Jahre schon gut gehen. Die haben jetzt die Erfahrung. Ja, wird man sehen. Aber da bin ich positiver gestimmt als bei Frankfurt zum Beispiel.
Ja, geht mir auch so. Gehe ich eigentlich ziemlich genau mit. Es funktioniert momentan recht gut, ob der Gegner, die sie haben. Man hat gegen Berlin gesehen, dass ihnen da einfach die Geschwindigkeit fehlt. Das hat natürlich einmal mit dem Alter zu tun und zweitens einfach auch mit den Typspielern, die sie haben. Aber nicht jede Mannschaft ist so schnell wie Berlin. Und das hat man dann aber auch relativ bald danach gesehen. Sie können Tore schießen. Sie tun sich ein bisschen schwer noch mit dem Verhindern, aber auch da, das ist ja eine komplett neu zusammengewürfelte Mannschaft und die Defensive dauert einfach immer länger aufzubauen als die Offensive. Mhm. Ich weiß nicht, die Ex-Münchner funktionieren ziemlich gut, Ortega, Parks, Johansson. Johansson mit einem super Wochenende. Und ich glaube, für sie wird jetzt ganz wichtig, die nächsten Spiele, Nürnberg, Schwenningen, AIV, Iserlohn. Da müssen sie Momentum generieren, weil eigentlich ein Aufsteiger muss in den ersten 3 Monaten so viele Punkte wie möglich mitnehmen, weil man dann oft merkt, die Euphorie flacht ab, die Mannschaften haben sich langsam auf sie eingestellt und dann wird's schon knüppelhart mit den Punkten. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass sie gut genug sind, vom Abstieg wegzubleiben.
Wie seht ihr die Torhüterposition? Wir haben ja letztes Jahr oft über Julius Hudocek gesprochen. Ich glaube, es ist jetzt auch kein Geheimnis zu sagen, dass er schon auch, also er ist absolut mitverantwortlich dafür, dass Köln so weit gekommen ist. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass er schon ein Stück weit überperformt hat letztes Jahr. Markus, wie siehst du da die Position?
Ich glaube, für eine Mannschaft wie Dresden vollkommen im Rahmen. Also ich weiß nicht, ob man deutlich stärkere Leute in der Situation bekommen haben könnte. Es ist irgendwie, ja, ich glaube, für jemanden, wo ganz klar ist, die spielen erstmal um den Abstieg und man muss schauen, bleiben die in der Liga oder nicht, hängen ja auch Vertragsverhandlungen mit dran, ist Hudacek eine gute Nummer. Also klar, er hat überperformt, aber ich finde, das passt schon und ich glaube, das kann schon funktionieren mit der entsprechenden Verteidigung davor und da wird man sehen, wie sie gut sie ihn unterstützen können.
Also ja, Hudacek passt schon für eine Mannschaft mit der Couleur, finde ich jetzt ein bisschen untertrieben, ehrlich gesagt. Ich finde den, also es war für mich echt eine Überraschung, dass sie den gekriegt haben. Wo ich mitgehe, Hudacek allein wird es, glaube ich, nicht machen. Man hat in Köln gemerkt, er braucht seine Pausen und es wird sicher nicht besser diese Saison und dahinter sind sie mir arg dünn aufgestellt. Jetzt Schwenden hat mir nicht so gut gefallen. Ich weiß nicht, ob er sich natürlich auch irgendwo erstmal gewöhnen muss, aber etwas langsam, viel prallen, bisschen hibbelig. Also Schwenden muss schon irgendwo einen Schritt noch hoch machen, weil Hudacek wird auf jeden Fall mal 10 Spiele abgeben müssen. Sonst ist er auch überspielt. Und das war ja auch genau das Problem dann auch im Finale, warum er da einfach, er war ja nicht schlecht, aber...
Nee,
aber,
das wollte ich auch damit nicht sagen, aber ich glaube, das ist schon ein Thema gewesen.
Ja, er hat halt einfach nicht mehr das rausgeholt, was man im Halbfinale oder im Viertelfinale gesehen hat. Und ja, die Torhüter sind da ein bisschen wackelig. Er darf sie natürlich auch überhaupt nicht verletzen. Aber eine Ausländerlizenz auf der Position ist halt auch immer bitter, vor allem wenn man noch einen Paul Stocker dahinter hat, den ich gar nicht schlecht finde. Und mir auch wünschen würde, dass er ein bisschen Spielzeit bekommt. Ich wage es aber zu bezweifeln. Lizenzen hätte man auf jeden Fall genug, wenn sich Hudacek noch verletzt.
Wie seht ihr die Tiefe im Kader, Markus? Also Stefan hat es ja schon ein bisschen angedeutet, auch so die Kaderstruktur, viel DEL-Erfahrung dabei, sind ja auch noch Bekannte oder die dir bekannt sind mit Drew LeBlanc oder auch Trevor Parks, bei der auch in Augsburg gespielt. Ist das was Dresden auf Strecke beeinflussen könnte, die Kadertiefe?
Das ist natürlich der Blick in die Kristallkugel.
Ja, dafür sind wir ja da, ne?
Ich glaube, wenn, dann tatsächlich eher negativ als positiv, weil du bei vielen von diesen Verpflichtungen weißt, keine Ahnung, bei Trevor Parks weiß man von den Kopfverletzungen und Co., wie lange geht's wirklich gut, passiert irgendwas, wir wünschen allen Spielern nur das Beste und hoffen, dass da nichts sein wird, ja. Aber du weißt es halt nicht. Also das heißt, es sind so ein paar Fragezeichen. Auch Drew LeBlanc hatte in dem letzten Jahr, in dem er in Augsburg war, schon eigentlich über seinem Zenit gespielt und was gesehen. Die anderen haben ihn ausgeguckt und da kommt eigentlich nicht mehr viel, weswegen er ja dann auch 2 Jahre später in die DL2 gegangen ist. Das ist halt die Frage, kriegen die das Niveau jetzt nochmal hin, bleiben sie gesund und so finde ich es hinter vielen Einzelpositionen einfach so ein kleines Fragezeichen. Wie sich das auflöst, wird den Werdegang von Dresden enorm beeinflussen.
Die Frage, die ich mir da gestellt habe, auch im Vorfeld und jetzt die ersten 4 Spieltage geben da, glaube ich, auch schon ein ganz okayes Bild. Stefan, welcher Kader schlechter strukturiert ist und schlechter aufgebaut ist bei Dresden? Und ich muss sagen, ich finde den Kader, den sie gebaut haben, an sich sinnig. Man merkt halt, dass der jetzt nicht auf die nächsten 10 Jahre ausgelegt ist. Welcher Kader ist es? Aber es ist halt nicht auf Langfristigkeit ausgelegt, sondern das Ziel des Teams ist halt einfach in der Liga zu bleiben.
Ja, und das mitzunehmen, was einfach auch noch übrig war, zu dem Zeitpunkt, wo sie auch für die erste Liga planen konnten.
Ja.
Und ich finde, das haben sie gut hingekriegt.
Also deine Tendenz auch eher, das, was du gesehen hast, eher Klassenerhalt, oder? Aber unten spielen sie halt schon mit.
Ich sage ja, 11 bis 13. Ich glaube nicht, dass sie absteigen irgendwie. Es ist alles drin. Also Markus hat
es richtig
zusammengefasst. Ja, Andrew LeBlanc spielt für mich wirklich gut. Also ich habe mir gedacht, warum nimmst du den jetzt noch mit nach oben? Das wäre eigentlich für mich so ein Kandidat gewesen wie Danny, bei dem man halt einfach sagt, bleib doch vielleicht noch mal hier oder geh sogar noch eine Liga niedriger. Aber nach oben, das war ja schon vor Jahren vorbei. Aber der spielt einen super Part im Moment. Auch Andrew Jogen merkt man jetzt so, er kommt jetzt so da rein. Der ist ja auch nicht mehr blutjung. Ich glaube 33, ja, müsste ungefähr passen. Ein wunderschönes Tor gemacht und generell sind sie viel zu alt, das ist klar. Aber wie gesagt, man nimmt, was man bekommt und für das haben sie da echt was zusammengeschustert, das ziemlich gut ist. Und ich drücke ihnen die Daumen. 33, ja, super. Ich finde Dresden eine tolle Stadt. Ich liebe es, ich fahre immer gerne hin, das hat so viel Flair. Ich kann auch jedem Eishockey-Fan nur empfehlen, sich dort ein Spiel anzuschauen. Die Altstadt ist wunderschön. Und da gibt es andere Gegenden, wo ich sage, das würde ich dafür eintauschen. Deswegen darf Dresden auch wegen der Stadt gerne oben bleiben, nicht nur wegen dem Verein.
Ja, du hast mich ja auch schon überzeugt. Ich werde jetzt dieses Jahr wahrscheinlich sogar 2-mal dorthin fahren. Also ich bin schon sehr gespannt. Freue mich auch schon sehr drauf. Schauen wir noch mal ein bisschen auf die Tabelle zum Abschluss. Gibt es Dinge, die euch überrascht haben? Oder wo ihr sagt, habe ich überhaupt nicht so kommen sehen, gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, nach 4 Spieltagen hätte ich nie gedacht?
Berlin mit 15 Feldspielern.
Ja.
Und, wie soll ich sie bezeichnen, die Glücksritter aus Bremerhaven, kann man das so sagen, ohne abschätzend zu wirken. Also gegen München wichtiges Tor geschenkt, dann das Wochenende später gegen 15 Berliner.
Ja, ich glaube, das arbeiten wir jetzt nicht nochmal auf, weil da hat die DEL ja auch schon alles dazu gesagt.
Zu diesem aber es Tor, ist so, ne? ich finde, ja, sie werden überall in den Himmel gelobt, wie super. Und Gutlewski ist Wahnsinn, brauchen wir auch nicht reden. Matthew Abt spielt eine gute Saison, Bennett Rosmi, genau das, ja, was ich von ihm gehofft habe. Also es ist nicht schlecht, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Aber es ist so ein bisschen so, sie treffen immer bei den guten Mannschaften in den vier Spielen, die sie jetzt haben, auf die bestmöglichste Konstellation sozusagen. Wir haben die letzten Jahre schon immer gesagt, die brauchen gegen uns eigentlich einen Schuss pro Tor. Jetzt haben sie nicht mal einen Schuss gebraucht fürs Tor. Und wie gesagt, dass man Berlin halt am vierten Spieltag mit 15 Feldspielern erwischt, ist halt auch eine glückliche Fügung ohne Running. Ich glaube, da glänzt auch mehr als vorhanden ist. Also da würde ich auch mal vorsichtig sein, ob die da oben so weiter performen.
Ja, das wird wahrscheinlich auch die Saison dann oder die Länge der Saison dann zeigen. Ich meine, Anfangsprogramm, dafür ist ja heute der Markus so ein bisschen zuständig, zu bewerten, was Teams für ein Anfangsprogramm haben. Schwenningen, München, Straubing, Berlin, 3 aus 4 Spielen gewonnen. Also klar, man muss schon auch dann genauer hinschauen, wie es der Stefan gesagt hat, wie diese Wins zustande gekommen sind. Trotzdem jetzt von den Namen her, ich würde jetzt mal sagen, grundsolide durchgekommen, oder Markus?
Ja, also finde ich schon ein toughes Programm. Und wenn du dann, auch wenn es glücklich ist, mit so vielen Punkten rausgehst, ist ja umso besser für dich für die laufende Saison. Weil dann heißt es ja, es kommen noch ein paar schlechtere Teams, denen du wahrscheinlicher die Punkte abnehmen wirst als einem vollbesetzten Berlin und ähnliches. Das heißt, ja, es ist glücklich, aber ja, das Glück gehört ihnen halt jetzt für den Moment. Schauen wir, wie lange es anhält.
Und ich finde auch, es ist keine Mannschaft, die dann Gefahr läuft, dass sie gegen die vermeintlich schwächeren Teams dann federn lassen, weil sie arbeiten sich wirklich den Hintern auf. Das muss man ja wirklich sagen. Ja. Auch interessant wird, wenn Gustlewskis Pausen braucht. Hungerecker hat bis jetzt gar nicht gespielt. War, glaube ich, in der Vorbereitung relativ solide, was ich so von der Seeküste sozusagen dort oben gehört habe. Ja, es ist spannend. Also auch das haben wir bei Patrick von Top Hockey Deutschland schon gesagt. Hinter den ersten 4, die ich mit Köln, Mannheim, Berlin, München sehe, wird sehr interessant. Straubing, Bremerhaven, Wolfsburg, Ingolstadt, die haben alle Potenzial, da unten rein zu rutschen. Und Nürnberg, für mich so eine Mannschaft, die wieder unheimlich stark zusammengestellt ist, vielleicht in deine Frage noch anzuschließen, was so ein bisschen überrascht hat. Auch wenn ich sie jetzt bei Dresden als leichteren Gegner dabei habe und glaube ich bei Frankfurt haben wir sie auch schon so genannt. Das ist, glaube ich, dieses Jahr eine Mannschaft, gegen die du nicht spielen willst und auch keinen Moment unachtsam sein darfst, weil die packen dich einfach und lassen nicht mehr los. Das ist echt ekelhaft zu spielen, also im ganz positiven Sinne.
Mhm. Markus, gibt es für dich noch eine Überraschung der Tabelle? Warum Augsburg nicht Top 6?
Ja, das ist natürlich die allergrößte Überraschung.
Frechheit.
über die allermeisten haben wir natürlich schon gesprochen. Also egal, ob Wolfsburg ganz oben, Berlin nur auf Platz 8 und so, das war alles jetzt mit drin. Ich bin dieses Jahr tatsächlich ein bisschen gespannt, wohin es für Ingolstadt geht, weil ich da irgendwie nicht so recht einschätzen kann, was es wird. Und ich finde auch, diese 4 Spiele haben jetzt so ein bisschen Licht und Schatten gezeigt. Das heißt, das werde ich aufmerksam verfolgen, wo es dahin geht. Und ob die 4 Top-Teams von Stefan, die er gerade genannt hat, ob das noch so eintreffen wird. Ja, ich glaube, wir haben viel, was wir in ein paar Monaten überprüfen können und schauen können, wie weit wir wieder daneben lagen.
Ja. Ja, für mich noch ein bisschen überraschend Köln, dass das noch nicht so ganz funktioniert. Also das erste Spiel habe ich ja in Köln kommentiert gegen München. Die Spiele der letzten Jahre gingen ja meistens an Köln, vor allem wenn es der erste Spieltag war. Das fand ich ein bisschen überraschend. Eisbären haben wir schon gesprochen. Deine Augsburger Markus jetzt gegen Iserlohn gewonnen. Also ja,
Schwenningen wird auch spannend.
Schwenningen, ja. Das sind alles sehr viele Fragezeichen auch.
Ja, das ist eine gute Mannschaft auch immer noch. Und Dominik Bittner gefällt mir richtig gut. Dafür gefällt mir Zach Senishin gerade überhaupt nicht. Auch die Spinks haben auch so ein bisschen Up-and-Down-Saisons. So im Moment schaut es eher wieder auf eine schwächere Saison aus. Und das sind halt schon Leute, die bei denen funktionieren müssen. Also für die könnte es nach unten hin auch eng werden. Ich glaube auch da wirklich, dass die Top 10 nicht schaffen dieses Jahr. Mhm. Eriksson war letztes Jahr schon, also auf einem hohen Niveau nicht mehr so stark wie die Jahre vorher.
Ja.
Und ja, da muss man halt schauen, ob dahinter wieder so gut funktioniert wie letztes Jahr. Und das war eigentlich auch ein bisschen zu bezweifeln. Mhm. Aber spannend. Also wie gesagt, wir reden jetzt über 4 Spiele, eigentlich vor allem über die Namen im Kader, was möglich ist.
Ja.
Nicht über das, was wir gesehen haben, weil wir gesehen haben wir noch nicht viel.
Ja, genau. Zum Abschluss, wir haben ja gesagt, also wir sind jetzt nicht jetzt haben wir doch sehr viel schon analysiert, trotzdem sind wir noch nicht so ganz tief eingestiegen in die Teams, deswegen haben wir uns auch jetzt überlegt, ihr kennt das Format ja, dass wir zum Abschluss der Episode so immer unsere Top-Spieler nennen. Wir haben jetzt einfach mal gesagt, wir nennen einen oder ihr nennt einen Spieler, der euch einfach aufgefallen ist. Und ab der nächsten Episode machen wir dann natürlich im gewohnten Format weiter. So, jetzt die Frage an euch, weil es war letztes Jahr auch schon wieder ein bisschen so Diskussionspunkte, wer sich da die Spieler gegenseitig wegnimmt, und bin jetzt gespannt, ob es bei einem Spieler jetzt tatsächlich wieder so ist. Wer von euch beiden mag denn anfangen? Ich lasse es euch jetzt mal gegenüber.
Markus. Ich habe 2 Spieler, deswegen darfst du es gerne sagen.
Ich wage mich an etwas zu erinnern, Stefan. Aber ist vollkommen okay. Markus, es ist
los. Witzig, dass du sagst, du hast 2 Spieler. Aber ich wollte eigentlich Kobert nehmen, dann hast du den jetzt schon angesprochen während der Wolfsburg-Debatte. Und jetzt habe ich 2 Spieler genommen, weil ich sage einfach, es ist ein Goalie-Duo und dadurch zählt es als ein Spieler. und zwar ganz klar das Duo von Mannheim. Also die haben sich die Spiele ja auch brav geteilt, jeder 2 Spiele. Franz Repp und Matsson, ich hoffe, man spricht ihn so aus, ich weiß es bei ihm leider nicht, Schwedisch. Genau, mit gesamt 5 Gegentoren ist einfach brutal. Also bei dem einen dann 98%, bei dem anderen 93,55% Fangquote. Ist Wahnsinn. Also klar, du hast ein Top-Team davor und so weiter, aber die beiden, also vor allem Franz Repp kennt man ja von den letzten Jahren, dass der immer einen guten Job macht und er scheint da weiterzumachen und nicht aufzuhören.
Ja, 0,5 Gegentore in 2 Spielen. Kann man mal machen. Ja, ich habe tatsächlich 2 und ich würde sie auch beide ganz gerne reinbringen. Einen mache ich ganz kurz, Melchiori. Habe ich vorhin schon angesprochen, jetzt schon super Punkte. Vielleicht kann er an seine starke Saison, es müsste die Nach-Corona-Saison gewesen sein. Was ist das dann?
21-22,
ja. Genau, da hat er, bevor er nach Berlin ging, war das, glaube ich, die Saison, da war er schon super beim Scoring dabei und ich glaube, das würde Wolfsburg wieder sehr gut tun, diszipliniert, spielt er auch im Moment, das ist ganz wichtig. Dann kann er auch haben sie so einen Zweier-Punch mit Ethan Prowl zusammen. Mhm. Für mich Überraschung, und ich nehme jetzt absichtlich eben nicht die Top-Torjäger oder so weiter, ist Devin Williams von Ingolstadt, finde ich wirklich gut zurzeit.
Haben wir letztes Jahr auch schon ein paar Mal herausgehoben, ne?
Haben wir rausgehoben, haben auch gesagt, würden wir gerne öfter sehen, haben wir dann leider aufgrund der Verletzung von Garteig öfter gesehen. Da hat sich auch dann gezeigt, dass er mit der Menge der Spiele noch nicht ganz Herr wurde. Vielleicht hat er dazugelernt und ist auch jetzt ein bisschen älter geworden. Vielleicht kann er die jetzt handeln. Und ich möchte da vielleicht noch einen kleinen Ingolstadt-Diss loswerden. Ich finde es sehr, sehr schade, dass man Bruchu geholt hat. Das ist für mich ein Schlag ins Gesicht für deutsche Nachwuchstorhüter, die wir wie Sand am Meer haben. Man hat sicher was in ihm gesehen, aber er hat einfach noch nichts geleistet da drüben. Und wenn wir anfangen, solche Spieler dann nach Deutschland zu holen mit einer Ausländerlizenz und auf einer Position, wo nur ein Spieler spielen kann, den deutschen Talenten wie Pertuch zum Beispiel, hat der Ingolstadt ein Top-Talent auf dieser Position.
Letztes Jahr in Ravensburg wirklich top performt, das muss man auch dazu sagen.
Absolut. Auch im Finale den Druckstand gehalten, als sich Scharipov verletzt hat. So einem Jungen dann jemanden vor die Nase zu setzen, der 22 ist und dann auch nicht, geradeaus gesagt, die Eier hat, den Torhüter dann nicht zu lizenzieren, wenn man einfach schon in der Vorbereitung merkt, dass er einfach nichts bringt, ist einfach zweimal verloren für mich. Ingolstadt macht eine super Transferpolitik, da haben sie kräftig ins Klo gegriffen für mich und das hat mich wirklich im Sommer sauer gemacht, wie ich das gelesen habe. Ich hoffe, man hat daraus gelernt und der Rest der Liga sieht das auch und schafft es vielleicht, die deutschen Talente mehr wertzuschätzen und nicht durch irgendwelche dahergelaufenen Ausländer zu behindern in ihrer Entwicklung. Ich habe fertig.
Ja, ihr zwei. Ein bisschen kürzer als sonst, aber trotzdem super viel Inhalt. Freue mich wirklich auf die Saison mit euch beiden im Pulscheck DL. Wie gesagt, liebe HörerInnen, ab nächster Episode dann wieder mit verschiedenen Teams. Wenn ihr Vorschläge habt oder Wünsche habt, welche Teams wir zuerst besprechen sollen, dann gerne zu uns. Schaut gerne bei Instagram bei uns vorbei. Da machen wir derzeit sehr viel Content. Lasst da gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, Stefan, Markus, vielen Dank. Freue mich, wie gesagt. Und bis denn.
Ciao, ciao.
Ciao.